Hierarchie in Führung. Das mittlere Management hat einen schlechten Ruf. Für ihre Chefs sind diese sogenannten Sandwich-Manager oft die Sündenböcke. Und für ihre Teams sind sie nicht selten Hassfiguren. Denn sie müssen auch die unangenehmen Aufgaben erledigen, darunter kontrollieren, kritisieren und Leistung einfordern. Um Frustration und innere Kündigung vorzubeugen, raten Management-Experten, flache Hierarchien und selbstorganisierte Teams einzuführen.
Herzlich willkommen bei Tech Talk Smart Leadership, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Wir beschäftigen uns mit Management- und Führungsthemen. Heute geht es um...
In unserem Podcast Tech Talk Smart Leadership beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viel Hierarchie und Führungsstrukturen Unternehmen im Jahr 2024 noch brauchen. Mein Name ist Klaus Voigt, ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker. Heute bin ich als Coach und Berater aktiv. Bei mir zu Gast sind Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazine und CSO Online, sowie Professor Stefan Kühl. Er lehrt Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld und ist Organisationsberater bei Metaplan. Professor Kühl beschäftigt sich mit Fragen der Strategie und Organisationsentwicklung. Er hat unter anderem die Bücher geschrieben, Wenn die Affen den Zoo regieren und Organisationen, eine sehr kurze Einführung. Stefan Kühl spricht regelmäßig über zentrale Fragen der Organisation mit Andreas Hemswille in seinem Podcast Der ganz formale Wahnsinn. Herzlich willkommen, Stefan. Vielleicht zum Einstieg eine kleine Anekdote. Mitte der 90er habe ich ein Seminar gemacht beim Managementzentrum St. Gallen. Und für mich war das so das erste Reinschnuppern in das Thema Management und Führung. Und den Teilnehmern wurde empfohlen, ein Buch zu lesen, nämlich dein Buch, Wenn die Affen den Zoo regieren. Ich habe das natürlich gemacht und für mich war das sehr eindrücklich. Und du schreibst ja darin auch, dass es mit flachen Hierarchien und Dezentralisierung nicht so ganz einfach ist. Die Menschen brauchen ein gewisses Maß an Struktur. Jetzt, wenn wir beide mal so eine kleine Zeitreise machen über die letzten 30 Jahre, was hat sich da verändert? Oder sind die Themen wirklich die gleichen geblieben?
Vermutlich hat sich vergleichsweise wenig geändert. Kommt natürlich jetzt ziemlich alt vor, wenn wir diese Zeitreise 30 oder 40 Jahre zurück machen. Aber es ist natürlich hilfreich, eine fast historische Perspektive einzunehmen. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir bestimmte Zyklen haben, in denen dieses Thema Probleme von Hierarchien und die Forderung der Abflachung von Hierarchien immer wieder vorgebracht wird. Und in den 1990er Jahren gab es diese Phase unter so Stichworten wie Lean Management und Business Process Reengineering, wo eben auch Gedanken von Selbstorganisation, Selbststeuerung, Hierarchieabbau propagiert worden sind. Und da spricht natürlich einiges dafür. Hierarchie hat nicht gerade eine besonders gute Reputation in Organisationen. Und unsere Aufgabe als Organisationssoziologen ist, an solchen Stellen denn darauf zu verweisen, was für eine Funktion Hierarchie hat und was passiert, wenn man Hierarchien abbaut. Und das ist letztlich die Idee zu sagen, in dem Moment, wo man auf eine radikale Enthierarchisierung in der Organisation setzt, handelt man sich bestimmte Nebenfolgen ein, zum Beispiel eine Vervielfältigung von Machtkonflikten in diesen Organisationen. Und dem muss man sich bewusst sein, wenn man entsprechende Schritte geht.
Stefan, wir haben natürlich viele Leute was zu verlieren in so einem Unternehmen, ja? Wenn es über Jahre gewachsen ist, insbesondere das mittlere Management, oft vielschichtig. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass das mittlere Management irgendwie für alles herhalten musste. Also wurde, stand immer in der Kritik. Ja? Es wurde, wir haben es vorhin im Intro schon beschrieben, die Chefs haben das mittlere Management verantwortlich gemacht, wenn es Fehlentwicklungen gab. Und in den Teams war es auch nicht wohl gelitten, weil es halt die unangenehmen Aufgaben erledigen musste. Hat sich daran inzwischen was geändert oder ist es immer noch das zentrale Problem, dass das mittlere Management sozusagen diese sumpfige Ebene ist, in der alles irgendwie verschwindet und das letztendlich den Betrieb lähmt aus Sicht vieler Beobachter? Wie siehst du das? Welche Rolle spielt das
Mittlere Management? Man könnte ja sagen, das ist die adäquate Jobbeschreibung für mittleres Management. Genau diese Übersetzungsleistung zu erbringen und eben so eine Art Pufferfunktion zwischen Organisationsspitze und operativen Bereich der Organisation zu liefern. Ohne diese Aufgabenbeschreibung gäbe es keine Notwendigkeit für mittleres Management. Und man kann das jetzt kaschieren, indem man denn vom mittleren Management als Coaches der Organisation spricht. Aber das ändert ja nichts daran, dass diese Anforderungen sowohl von unten, wo es denn um zum Beispiel Klarheit von Anweisungen oder Vorgehensweisen geht, oder eben von oben die Einforderung der Umsetzung bestimmter zentraler Ideen, dass diese Funktion in irgendeiner Form erfüllt werden muss. Und ich glaube, die Frage ist nicht so sehr in den meisten Organisationen mittleres Management ja oder nein, sondern die Frage ist, wie ausgeprägt möchte ich das mittlere Management haben? Und da würde ich sagen, okay, klar, natürlich kann man sich überlegen, ob ich zwischen Organisationsspitze und operativen Bereich, wenn ich jetzt irgendwie die Fertigung und Montage in der Automobilindustrie anschaue oder die Abarbeitung von Anträgen, zum Beispiel in der Agentur für Arbeit, ist die Frage, ob brauche ich dazwischen 6, 7 oder vielleicht auch nur 4 oder 5 mittlere Management-Ebenen. Aber ich glaube, die Vermutung, dass das verschwinden wird, ist extrem gering. Wir werden nicht in der Lage sein, ab einer bestimmten Größe Organisationen zu führen, ohne dass es eine mittlere Ebene zwischen Organisationsspitze und operativen Bereich gibt.
Jetzt hat sich ja diese mittlere Ebene auch insofern stark verändert. Das ist ja so ein bisschen so ein Relikt aus dieser Zeit, in der es in erster Linie mal eine Linienorganisation gab, in der es Fachabteilungen gab. Inzwischen gibt es eben auch eine sehr starke Projektorganisation in den meisten Unternehmen. Die steht oft so ein bisschen diametral der Linienorganisation gegenüber. Das heißt, im schlimmsten Fall haben Mitarbeiter gleich mehrere Chefs in direkter Verantwortung. Kann es sein, dass das maßgeblich ein Auslöser ist für die ganze Unzufriedenheit mit dem mittleren Management, dass die Dinge unübersichtlicher geworden sind?
Ja, also das alles hat zwei Seiten. Also natürlich ist das erstmal unangenehm, wenn man verschiedene Vorgesetzte hat, weil die Anforderungen unterschiedlich sein können. Auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch eine gewisse Form von Autonomiegewinn, die man hat, weil man der einen Vorgesetzten sagen kann, ich würde es ja gerne machen, aber ein anderer Chef möchte gerade was anderes haben. Also es hat auch Vorteile, mehrere Vorgesetzte zu haben. Also wir kennen das Problem ja eigentlich oder die Herausforderung eigentlich schon seitdem der Gedanke der Matrixstruktur in Organisationen eingeführt worden ist, wo man dann gesagt hat, wir haben da unterschiedliche Vorgesetzte, die für eine Mitarbeiterin, für einen Mitarbeiter zuständig sind. Und das bringt dann zum Beispiel eine gewisse Form von Autonomiegewinn mit sich. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schwierig, überhaupt zur Entscheidung zu kommen, weil die jeweiligen Vorgesetzten sich dafür abstimmen müssten und weil die Zeit von diesen Vorgesetzten begrenzt ist, gibt es dann eben entsprechende Abstimmungsschwierigkeiten. Und das ist ein Grund, weswegen man in vielen Unternehmen, Verwaltungen beobachten kann, wie denn changiert wird zwischen so Vorstellung von Matrixstrukturen und Vorstellung, gehen wir doch lieber zu einer klaren, regionalen oder produktorientierten Struktur zurück, weil es insgesamt die Führung an der Stelle erleichtert. Ich glaube nicht, dass es da den einen besten Weg gibt, auch in der aktuellen Diskussion, wenn ich mir das angucke und die ganze Rhetorik beiseite lasse, wo sich alle für so Enthierarchisierungsideen begeistern, dann sehe ich bei ganz, ganz vielen, sowohl von Unternehmen, die ich beforsche, als auch von den Unternehmen, die ich berate, dass das faktisch letztlich immer noch in irgendeiner Form eine Variante der Matrixstruktur ist, mit der gearbeitet wird, mit den entsprechenden Schwierigkeiten, die da existieren.
Also man könnte sagen, dass am Ende sehr viele Ausflüge in verschiedenste Richtungen unternommen werden und das Ganze endet dann doch wieder in einer klassischen Struktur in den meisten Firmen. Ist zumindest mein Eindruck, das habe ich in verschiedenen Softwarehäusern so beobachtet, dass da unheimlich viel experimentiert wurde.
Ja, und natürlich kann man sagen, wäre das nicht eine gute Idee, statt die Vorgesetzte oder den Vorgesetzten im Team zu haben, den lieber rauszuziehen und dann eine Vorgesetztenfunktion zu haben, die dann 3, 4 selbststeuernde Teams hat. Und das macht man denn und kann sagen, okay, das ist jetzt in irgendeiner Form innovativ. Also so innovativ ist es nicht, weil die Experimente mit dieser Organisationsform ungefähr so in den 1920er Jahren begonnen hat als Modell. Und wir ziemlich genau wissen, was es für Effekte hat, wenn die Vorgesetztenfunktion im Team ist versus Vorgesetztenfunktion außerhalb des Teams bei mehreren Teams. Und deswegen ist die Frage, was eigentlich innovativ ist, vergleichsweise schwierig zu beantworten, weil man kann in bestimmten Organisationen, wenn die jetzt so schnell wachsen, sagen, dass die Einführung von so klassischen hierarchischen Strukturen für die in ihrer Wahrnehmung innovativ ist, weil sie bisher als Startup ja eher mit so sehr dezentralen Management bei Zuruf Mechanismen gearbeitet haben und überhaupt jetzt sehr mühsam sich erarbeiten müssen, was eigentlich Arbeitsteilung und was Hierarchie bedeutet. Aber ihr kriegt das schon mit. Also so die Grundidee, die wir Organisationssoziologen vertreten, ist zu sagen, es gibt nicht die eine beste Form der Organisation, die alle Probleme erschlagen kann, die man in einer Organisation hat, sondern jede Organisationsform, die man versucht einzuführen, führt zu bestimmten Folgeproblemen, die man im Blick haben muss, wenn man das macht. Und weil diese Folgeprobleme dann teilweise sehr prominent werden, macht man dann ähnlich wie bei dem Beispiel, was du jetzt von dem Softwareunternehmen genannt hast, dann macht man halt wieder die Gegenbewegung in der Hoffnung, dass man es in den Griff bekommt. Und die Struktur, die man dann einführt, hat natürlich auch Folgeprobleme. Und dann kommt so diese permanente Veränderung zustande, wo sich dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen, hat das Management jetzt völlig den Arsch offen, was die da jetzt gerade machen? Können die sich nicht einmal entscheiden, was getan werden soll? Das hat in gewisser Art und Weise eine Rationalität, weil man eben immer erst, wenn man die Struktur eingeführt hat, feststellt, was die Probleme damit sind.
Ich habe ja auch den Verdacht, wenn ich das nochmal ergänzen darf, dass man diese Hierarchien oder Hierarchiestufen auch braucht, um den Leuten eine Möhre hinhalten zu können, wenn es um Aufstieg geht, also eine bestimmte Position. Wenn man den Leuten keine Perspektive geben kann, wird es ja richtig schwierig, oder?
Ja, also das ist, kann man sagen, fast die zweitwichtigste Funktion von Hierarchie. Nämlich, wir nennen das Handlungsmotivation. Und zwar der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist, in dem Moment, wo ich Mitglied einer Organisation bin, kriege ich einen Arbeitsvertrag und den muss ich in irgendeiner Form abarbeiten. Aber das bedeutet nicht, dass ich sofort bereit bin, mich für die Organisation richtig stark zu engagieren. Und da brauche ich einen bestimmten Anreiz. Und das kann zum Beispiel eine Leistungsprämie sein. Das können Kolleginnen und Kollegen sein, die Druck auf mich ausüben. Aber es kann eben auch die Inaussichtstellung einer Karriere innerhalb der Organisation sein. Und Organisationen, die dann radikal darauf gesetzt haben, die Hierarchiestufen abzubauen, indem sie zum Beispiel 3 Hierarchiestufen rausgenommen haben, konnten sofort in ihrer Motivationsstruktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten, dass sie sich gefragt haben, wie? Und das bedeutet jetzt, dass ich die nächsten 20 Jahre in diesem Unternehmen arbeite, ohne aufsteigen zu können? Was gibt es denn stattdessen? Und wenn die Organisation darauf keine intelligente Antwort findet, hat man Demotivationsprobleme in der Organisation. Deswegen kann es, also das ist, klingt erstmal paradox oder fast pervers, kann es Sinn machen, eine Hierarchie aufrechtzuerhalten, nur um diesen Anreizmechanismus des Aufstiegs beizubehalten.
Okay. Stefan, jetzt lass uns mal vom Unternehmen aufs Ganze schauen, weil so ein Unternehmen bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist Teil der Gesellschaft auch. Und wir sehen ja auch starke gesellschaftliche Veränderungen. Eine Generation Z tickt anders als die Boomer oder eine Generation X. Und gleichzeitig spüren wir, dass Autoritäten nicht mehr den Stellenwert haben wie früher. Muss ich als Führungskraft heute anders agieren, anders führen, als das früher der Fall war?
Sicherlich auf der Interaktionsebene und auch auf der symbolischen Ebene auf alle Fälle. Also die Art und Weise, wie man sich gibt, die Art und Weise, wie man sich kleidet, die Art und Weise, wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, hat sich schon stark verändert. Also das beobachte ich auch. Das Faszinierende ist, dass egal, welche die Generation man aufzählt, natürlich nach wie vor Hierarchien funktionieren und Organisationsmitglieder relativ schnell auch begreifen, dass sie sich gerade jetzt in einer hierarchisch strukturierten Organisation bewegen. Und man würde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was vormachen, wenn man sagen würde, die gibt es bei uns nicht. Ich beobachte an der Stelle jetzt gar nicht so sehr eine Veränderung der Erwartungshaltung, sondern eher eine höhere soziale Geschicklichkeit, in der man sowohl seine hierarchische Funktion auslebt, als auch seine Einordnung in die Hierarchie darstellt. Also man weiß, dass man als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, die Anfänge einer Organisation die Hierarchie zu beachten hat, aber gleichzeitig als nicht zu unterwürfig rüberkommen darf. Und das hat natürlich schon höhere Anforderungen an die Selbstdarstellung von beiden Seiten, die in gewisser Art und Weise erfüllt werden müssen. Aber es ändert nichts daran, dass wenn man in eine Organisation mit mehr als 100 Mitarbeitern reinkommt, dass man sich in einer Hierarchie bewegt und sich dementsprechend zu verhalten
also hat. Also die beste Führungskraft oder die schlauste Führungskraft schafft es dann, Demokratie vorzugaukeln? Oder wie muss ich mir das vorstellen, Mitsprache vorzugaukeln?
Ja, das ist die Frage, ob das die beste Strategie ist oder ob sich dann die Organisationsmitglieder irgendwann verraten fühlen, weil sie wissen, wenn es hart auf hart kommt, schlägt die Hierarchie entsprechend zu. Deswegen glaube ich, dass das nicht klug wäre, so zu tun, als wenn man es mit einer hierarchielosen oder hierarchiearmen Organisation zu tun hat, sondern an der Stelle kann sogar eine gewisse Form von Ehrlichkeit richtig sein und sagen, wir wissen, dass wir keine andere Möglichkeit haben, als uns von der Grundstruktur hierarchisch zu organisieren. Aber das bedeutet nicht, dass sich die Hierarchen alles leisten können, sondern es gibt bestimmte Formen von Begrenzungen, an die sie sich zu halten haben. Und wir sind uns auch bewusst, dass es bestimmte Entscheidungen gibt, wo der Input von, in Anführungszeichen, unten in der Organisation existenziell ist. Und wir sind auf der Suche nach Mechanismen, dass wir in so einer hierarchischen Grundstruktur trotzdem eine gewisse Durchlässigkeit über die verschiedenen Hierarchieebenen produziert bekommen. Also statt zu sagen, wir gehen in Richtung Hierarchielosigkeit, eher zu sagen, wir versuchen eine intelligente Form des Umgangs mit der Hierarchiestruktur zu finden.
Und Stefan, du bist ja auch als Organisationsberater unterwegs und siehst viele Unternehmen. Wenn du sagst, die Mitarbeitenden haben eine höhere Sensibilität, wie sie sich einfügen in die Organisation, in die Hierarchie, und die Führungskräfte haben da auch was dazugelernt. Heißt das, dass heute Unternehmen effizienter mit dem Thema Führung und Hierarchie umgehen können?
Ja, ich würde erstmal feststellen, dass die meisten überhaupt Schwierigkeiten haben, den Begriff Führung und Hierarchie auseinanderzuhalten und der sehr häufig miteinander vermengt wird. Also unser Argument in der Organisationssoziologie ist zu sagen, dass Führung eigentlich in allen sozialen Gebilden stattfindet, um eine gewisse Form von Unsicherheit zu absorbieren. Das heißt, wenn ich es mit einer Kleinfamilie oder mit einem Freundeskreis zu tun habe und eine Unsicherheit besteht, was gemacht werden muss, dann muss irgendeine Person in Führung gehen. Eine Person im Freundeskreis nennt, ich kenne da eine nette Kneipe, lasst uns da mal hingehen. Das ist letztlich Führung. Und das findet in Organisationen statt, das findet in Bewegung statt, das findet in Familien, Freundeskreisen statt. Also ist ein soziales Phänomen, was wir überall beobachten können. Und Organisationen haben eine Besonderheit, nämlich, dass sie Führung in gewisser Art und Weise generalisieren können und sagen können, wir binden das an eine bestimmte Stelle. Da wird quasi Führung qua Formalstruktur verankert. Und man hat auch in gewisser Art und Weise sich diesen Führungsansprüchen dieser Person, die auf dieser Stelle sitzt, zu unterwerfen, weil man ansonsten aus dem Unternehmen oder aus der Verwaltung rausfliegt. Und das ermöglicht überhaupt in Organisationen sehr komplexe Gebilde zu bauen, weil man halt diese verschiedenen Hierarchieebenen miteinander verschachteln kann. Und das, was wir sowohl jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive als auch in der Beratungspraxis versuchen zu verankern, ist diese Idee zu sagen, naja, also Führung braucht ihr auf alle Fälle, aber die Frage ist, wie viel Hierarchie braucht ihr in diesem Element von Führung? Und da kommt man, wenn man sich das durchdenkt, natürlich auch relativ schnell zu der Aussage, naja, es hat auch zum Beispiel Vorteile, wenn man eine Hierarchie hat, weil es zum Beispiel eindeutige Verantwortung benennt. Also irgendjemand muss ja nachher am Ende in Anführungszeichen seinen Kopf hinhalten. Und wenn man sagt, ich finde diese Idee von so flottierender Führung sinnvoll oder auch von Gruppenentscheidung sinnvoll, ist es sehr schwierig zu sagen, wer für eine bestimmte Sache verantwortlich ist oder verantwortlich gemacht werden kann. Und eine Hierarchie hat an der Stelle schon eine Funktion, dass es einen klaren Adressaten gibt, an den man sich richten kann und sagen kann, das ist die Person, an die man sich zu wenden hat, wenn es zum Beispiel irgendein Problem in der Produktion gibt. Und darauf verzichten zu wollen, ich wüsste man gar nicht, wie es gehen kann. Also die Idee wäre zu sagen, erstmal Führung und Hierarchie auseinanderhalten und sich dann zu überlegen, ja, an welcher Stelle brauche ich welche Form von hierarchischer Steuerung? Was könnten Probleme sein, wenn ich das einführe und wie könnte ich dafür entsprechende Kompensationsmechanismen schaffen?
Stefan, vielleicht nochmal zu deiner Tätigkeit für Metaplan. Du hast da in dieser Rolle in viele Unternehmen reingeschaut, in die Organisationsstrukturen, hast viel gesehen, viel erlebt. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wie verhalten sich Frauen in Führungspositionen im Vergleich zu Männern? Hast du den Eindruck, dass Frauen möglicherweise sogar schlicht die besseren Führungspersönlichkeiten sind? Gibt es dazu verallgemeinbare Aussagen oder würdest du sagen, kommt drauf an, ganz unterschiedlich?
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich ganz früher mal so ein Buch in der Hand gehabt habe, Frauen denken anders. Also es gibt ja so regelmäßig Publikationen, wo so auf grundlegende Unterschiede von Frauen und Männern rekurriert wird. Und natürlich gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie man auftritt in bestimmten Interaktionen. Führung hat ja sehr viel auch mit Interaktion, also mit dem Auftritt in Gesprächen zu tun. Und was ich schon auch beobachte, ist, dass vielleicht eine Besonderheit ist, dass Frauen viel stärker signalisieren müssen, dass sie jetzt hier was zu sagen haben und deswegen häufig eben als in Anführungszeichen too much wahrgenommen werden. Also es gibt sicherlich so Interaktionsunterschiede, die einen Unterschied machen, weil eben auf Männer und Frauen zugerechnet wird in diesen Interaktionen. Ich glaube, dass wir insgesamt Unterschiede in Bezug auf Geschlecht oder Ethnizität oder auch Nationalität überbewerten. Also was ich beobachte ist, dass in dem Moment, wo eine weiße Frau aus Frankreich auf eine Position in einem deutschen Unternehmen rutscht, ihr Verhalten sehr stark vorgegeben wird durch die Stelle, die sie einnimmt. Und sie irgendwann auch Positionen vertritt, die sich aus der Position innerhalb der Organisation ergibt. Zwar in der Beobachtung immer noch sehr stark auf nationale Herkunft, kulturellen Hintergrund, Ethnizität oder Geschlecht zugerechnet wird. Und das sicherlich auch in der Interaktion eine Rolle spielt. Aber dass 95% ihres Verhaltens sich durch die Stelle ergibt. Und wenn sie auf eine andere Stelle wechselt, das Gleiche gilt natürlich für Männer, wenn die auf eine andere Stelle wechselt, argumentieren sie anders, denken sie anders, aber es ist die Organisationsstelle, die das Verhalten prägt. Und wir nutzen lediglich in unseren Erklärungsmustern dann solche Sachen wie typisch Mann oder typisch Frau oder typisch Französin oder typisch Deutsche als einen Zurechnungsmechanismus, um das für uns selbst leichter zu machen. Aber das Verhalten wird primär durch die Position in der Organisation.
Was ja bedeuten will, dass die Positionen bzw. Stellen in den Organisationen sich relativ hartnäckig über lange Zeiträume halten, oder?
Ja, beziehungsweise solange die Positionen oder die Stellen nicht verändert werden durch ihre Einbindung ins Organigramm oder durch die Zielvorgaben, die sie bekommen, erstmal davon auszugehen ist, dass sich Personen auf diesen Stellen vergleichsweise ähnlich verhalten. Und das ist eine Beobachtung, die ich häufiger gemacht habe, dass zum Beispiel eine Stelle mit einer Person besetzt worden ist, wo man gedacht hat, okay, das könnte funktionieren. Stellt man fest, es läuft überhaupt nicht und gibt so schnell zur Rechnung, das ist irgendwie so ein Mensch, der ist sowieso schon zu lange in der Organisation und außerdem auch schon vergreist und deswegen nicht mehr flexibel im Denken und kann mit den ganzen jungen Menschen nicht mehr umgehen. Den ersetzen wir jetzt durch jemand anders. Und dann stellt man fest, selbst wenn die Position jetzt durch eine andere Person besetzt wird, verhält sich diese Person genauso. Und natürlich mit anderen Akzentuierungen, aber häufig ist das der Effekt, den ich beobachten kann, dass das Verhalten auf einer Stelle vergleichsweise ähnlich ist. Und erst wenn das vierte oder fünfte Mal eine Person auf einer Stelle rausgeworfen ist, kommt die Organisation ins Grübeln und denkt, ach, vielleicht liegt es gar nicht an der Person. Vielleicht ist das die Art und Weise, wie diese Person, wie diese Stelle definiert ist, auf die wir sie gesetzt haben, welche Zielvorgaben sie hat, an wen sie berichtet, wie komplex das ist.
Stefan, wir haben jetzt über gesellschaftlichen Wandel, über Rollenverhältnisse gesprochen. Es gibt ja auch den technischen Wandel. Ja, und da rollt so eine richtige Welle mit der KI auf die Unternehmen zu. Was bedeutet das für Führung, wenn Unternehmen jetzt anfangen, KI flächendeckend einzusetzen?
Erstmal bedeutet das vermutlich die Veränderung einer ganzen Reihe von Jobs. Also wie jede Technikveränderung führt es dazu, dass bestimmte alte Jobs vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise mehr eine Existenzberechtigung haben oder anders ausgeführt werden müssen, auch ganz neue Jobs entstehen. Und das halte ich erstmal, auch wenn ich diese ganze KI-Welle für völlig überzogen in der massenmedialen Darstellung halte. Also wir wissen das, wenn wir uns die Geschichte von künstlicher Intelligenz angucken, dass das auch in so Wellenförmigkeiten immer wieder hochkommt und das im Moment jetzt gehypt wird und alle müssen sich irgendwo zu dieser Frage verhalten und sind natürlich auch ganz angetan, wenn sie mal ChatGPT verwenden. Natürlich ist das eine technologische Veränderung, die wir ernst nehmen müssen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so eine revolutionäre Veränderung der Technologie ist im Vergleich zu anderen technischen Veränderungen, die wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben. Also es gäbe andere Techniken, die mir einfallen würden, die ich fast für wichtiger halte, zum Beispiel bestimmte Normierungen, die Einführung von DIN-Normen oder sowas in der Richtung, haben revolutionäre Veränderungen gehabt, ohne dass die aber die gleiche Prominenz in der Diskussion bekommen haben. Für Führung würde ich jetzt erstmal die Hypothese wagen, nichts. Warum sollte das irgendwas verändern?
Okay. Also das heißt, nach deiner Meinung ist so, dass Führung nach wie vor ein ganz wichtiges Element bleibt in den Unternehmen. Und wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt ja immer wieder das Thema, dass jemand entweder nicht Führungskraft sein möchte oder tatsächlich auch dafür nicht die Sache das mitbringt, was notwendig ist, aber trotzdem Aufstiegsmöglichkeiten haben soll. Und da gibt es ja die berühmte Fachkarriere in den Unternehmen. Ist das denn noch zeitgemäß, dass man dann quasi zwei Schienen fährt? Oder braucht man sowas Ähnliches wie hybride Modelle oder was ganz anderes?
Naja, die Frage ist, ob die Idee einer Projektkarriere oder einer Fachkarriere sich überhaupt verbraucht hat. Also ich mache im Moment relativ viel im Bereich der Ministerialverwaltung, weil es da schon gewisse Schwierigkeiten im Bereich der Digitalisierung gibt. Und ich würde jetzt bei so einer Schnelldiagnose dazu tendieren zu sagen, dass die Organisation eigentlich gut darin beraten wäre, den Gedanken einer Fachkarriere oder einer Projektkarriere ernst zu nehmen. Und zwar deswegen, weil in Ministerien halt eigentlich immer nur über einen, also die denken ganz stark in Karrieren, darüber stellen sie auch ihre Leistungsmotivation sicher. Und das hätte enorme Effekte, wenn man an solcher Stelle eben andere Motivationseffekte, zum Beispiel über Fachkarrieren oder Projektkarrieren, einführen könnte. Also ich glaube, dass wir noch gar nicht so weit sind, zu sagen, das Modell der Fachkarriere oder der Projektkarriere hat sich überholt, sondern wir haben es in vielen Organisationstypen damit zu tun, dass sie mit solchen Modellen experimentieren sollten, um zu sehen, ob sie diese sehr enge Bindung von Leistungsmotivation an hierarchischen Aufstieg wenigstens tendenziell aufgelöst bekommen.
Okay, also das heißt, es ist Work in Progress und es ist auch lohnend für Unternehmen, damit zu experimentieren, zu gucken, was passt für uns und wie können wir das Thema weiterentwickeln.
Ja, also wenn man das jetzt nur unter dem Gesichtspunkt von Leistungsmotivation betrachtet, wie kriege ich meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, die ich auch nicht so schnell wieder loswerde, wie kriege ich dazu, dass die, ich will jetzt nicht dieses Wort extra Meile gehen, das klingt irgendwie zu pathetisch, aber dass die eine Bereitschaft haben, ihren Job sehr gut zu machen. Und dann kann man auf sowas wie intrinsische Motivation setzen, also die finden einfach ihren Job ganz toll. Das ist vermutlich schwierig, wenn ich jetzt bei Amazon am Fließband arbeite, eine hohe Identifikation mit der Arbeit zu entwickeln oder wenn ich irgendwelche BAföG-Anträge bearbeite. Die würden sich vermutlich verarscht vorkommen, wenn man ihnen sagt, dass sie da jetzt gerade gesellschaftlich sinnvolle Arbeit leisten, obwohl sie es vermutlich in gewisser Art und Weise auch tun. Aber die Stupidität der Tätigkeit ist so offensichtlich, dass es sehr schwierig ist, da ein starkes Maß an Identifikation zu entwickeln. Das heißt, wenn ich denen keine Karriere anbieten kann, muss ich ihnen vielleicht eine extrem gute Grundentlohnung anbieten oder eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Also für mich ist Karriere eine Möglichkeit, an dieser Stellschraube der Leistungsmotivation zu arbeiten, aber es ist nicht die einzige. Also man kann sagen, in dem Moment, wo ich das Karrieremotiv rausnehme als Leistungsmotivation, kann ich das zum Beispiel ersetzen durch kollegialen Druck oder durch eine bessere Bezahlung oder irgendeine andere Form, über das ich es herstellen kann. Wenn ich das nicht kann, würde ich mir gut überlegen, ob ich auf den hierarchischen Aufstieg in der Organisation verzichte. Sieht das ja bei, wenn ich mir jetzt risikokapitalfinanzierte Startups anschaue. Die können aufgrund ihrer Kleinheit ja erstmal keine Leistungsmotivation darüber herstellen, dass man sagt, und irgendwann wirst du mal der Bereichsleiter von 550 Mitarbeitern oder irgendwas in der Richtung sein. Das kann natürlich stattfinden, wenn die Organisation sehr groß wächst, aber das ist nicht das Motiv, sondern die müssen dann halt mit einen besonders guten Spirit punkten oder sie müssen damit punkten, dass sie jetzt gerade ein ganz tolles Produkt herstellen oder sie müssen damit punkten, dass man sagt, naja, und irgendwann kriegst du halt einen ganz kleinen Unternehmensanteil und wenn das Ding verkauft wird an der Börse, dann wirst du halt Multimillionär und du reißt dir jetzt den Hintern auf 16 Stunden pro Tag und hast in 4 Jahren, wenn du Glück hast, ausgesorgt. Also irgendeine Form der Motivation braucht man an der Stelle und plädiere an dem Punkt für Kreativität, an der Frage, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert.
Ist auch eine Chance, um neue Themen reinzubringen, Stichwort KI. Also so eine vielleicht etwas behäbige Organisation, du hast eben von Behörden gesprochen, muss man ja erstmal in Bewegung versetzen. Das kann man vielleicht über klassische Strukturen nicht so gut erreichen wie über das Versprechen von bestimmten Fachkarrieren, also dass sich Leute auch mit Themen, innovativen Themen beschäftigen dürfen und dafür Zeit bekommen und dann auch einfach experimentieren dürfen, oder?
Ja, das ist eine gute Idee. Also gerade wenn ich mir jetzt Verwaltung anschaue, dann wäre es jetzt eine Form von Selbstüberschätzung zu sagen, dass man die Grundstruktur von Verwaltungen geändert bekommt. Es gibt gute Gründe, weswegen sie so geschaffen worden sind und wir werden sicherlich an so klassischen Form des Beamtenrechts nicht so schnell was verändert bekommen. Und gleichzeitig stellt man natürlich einmal fest, dass Verwaltungen Schwierigkeiten haben, überhaupt noch Personal zu finden. Und das Zweite, dass wir feststellen, dass es teilweise sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die aber durch die Organisation ausgebremst werden. Und bei Verwaltung könnte eine interessante Frage sein, wie schafft man solche Inseln, wo andere Motivationsstrukturen herrschen als im Rest der Verwaltung? Also gibt es da Möglichkeiten, Bereiche auszubilden, die vielleicht anders funktionieren als so eine klassische Verwaltung. Und wenn sich das denn durchsetzt und man feststellt, da empfindet man ein hohes Maß an Befriedigung, kann das Auswirkungen auf die gesamte Organisation haben. Also ich würde an der Stelle, wenn wir jetzt speziell Verwaltungen uns anschauen, sicherlich funktionieren einige große Unternehmen nicht so anders als eine Ministerialverwaltung, würde ich gucken, inwiefern gelingt es, darüber eine Form von Motivation bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu produzieren. Also ich habe, um das überspitzt auszudrücken, ich habe manchmal den Eindruck, dass Organisationen mit neuen Arbeitsformen gar nicht deswegen experimentieren, weil sie damit effizienter oder innovativer arbeiten können, sondern weil sie in letzter Konsequenz ihre Mitarbeiterzufriedenheit darüber erhöhen. Und deswegen darauf angewiesen sind, sich so eine neue Organisationsstruktur zu geben. Also wenn ich mir die Beratungsprojekte anschaue, die ich in den letzten 2-3 Jahren gemacht habe, dann sind diese Beratungsprojekte sehr häufig durch den Personalmarkt getrieben. Gar nicht so sehr durch den Produktmarkt oder durch den Finanzmarkt, sondern die Frage ist, wie finde ich als eine Großkanzlei überhaupt noch das entsprechende Personal, was bereit ist, in meiner Organisation zu arbeiten? Und da muss ich meine Arbeitsform so anpassen, dass ich dieses Personal finde. Und das ist sicherlich eine sehr überraschende und auch außergewöhnliche Situation, die es gar nicht so häufig gegeben hat in der Geschichte, dass letztlich der Personalmarkt die Reorganisation von Unternehmen, Verwaltungen, Armeen und Polizeien treibt, weil man irgendwie gucken muss, dass man die Person findet, die noch Lust haben, in dieser Organisation zu arbeiten.
Ich finde es einen spannenden Aspekt, dass die Personalseite letztlich das Geschäft treibt und die Organisation daran sich orientieren wird in der Zukunft. Und mir ist aus unserem Gespräch eben auch noch der Punkt gut präsent, nämlich, dass es wichtig ist, Führung und Hierarchie klar auseinanderzuhalten. Und auch der Punkt, dass du sagst, Stefan, KI wird das Führungsthema nicht verändern. Ja, Führung ist nach wie vor da und vor allen Dingen auch, was ich interessant auch finde, ist, dass die Organisationsstelle prägt das Verhalten. Du hast eine Zahl von 95% genannt, also fast komplett.
Ja, 96,75, aber 95% ist einfacher. Nein, natürlich sind diese Zahlen immer in irgendeiner Form erfunden, aber maßgeblich, würde man, glaube ich, auf gut Deutsch sagen.
Stefan, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Natürlich vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass Ihnen der Podcast Tech Talk Smart Leadership gefallen hat. Wenn Sie uns Feedback oder Anregungen geben wollen, schreiben Sie gerne E-Mail an podcast@idg.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Ich sage danke und wir hören uns.